This is Radio
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Schwarze Zeiten gehen wir mit all der Freude und mit dem Schmerz. Zusammen schaffen wir's. Und wieder wollen wir euch kämpfen sehen. Wir wollen euch laufen sehen. Wir wollen euch jubeln sehen. Und singen wieder bald so wunderbar.
Waldhof-Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid hier wieder bei der Sendung, bei der der Fußball schon immer mehr kann. Doppelpass on air hier beim Bermuda-Funk. Und ihr hört den Bermuda-Funk in Mannheim unter 89,6 und in Heidelberg unter 105,4. Und wir haben uns ja ein bisschen, wir wollen heute mal ein Thema ansprechen oder Themen ansprechen, die ein bisschen über den Waldhof auch hinausgehen. Und dafür, finde ich, haben wir die ideale Gesprächspartnerin gefunden, nämlich Professorin Helen Breit. Hallo Helen, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Wunderbar, genau. So, nach meiner kleinen Einladung hat sich bestimmt der Schredder eine erste Frage ausgedacht.
Habe ich zwar nicht, wie immer professionell vorbereitet. Danke fürs Überfahren, lieber Paul. Aber nichtsdestotrotz macht natürlich Sinn schlicht und einfach, dass du, Helen, erstmal Hallo auch von mir. dich vielleicht mal ein bisschen vorstellst, wie du, sagen wir mal jetzt im Kontext der Sendung, dann auch deine Themen so sind und so weiter und so fort. Ich denke mal, das sollte doch von Interesse sein.
Ja, gerne. Bremst mich dann einfach. Ich bin Helene, ich komme aus Freiburg, bin da geboren und der Fußball trägt viel dazu bei, dass ich dort auch geblieben bin, zum in die Schule gehen und studieren und arbeiten und leben weiterhin, weil ich mir nicht vorstellen konnte, so weit weg vom Sportclub zu sein, das ist sozusagen mein Bezugsverein, nicht zu den Spielen fahren zu können und Heimspiel zu gehen, Auswärtsspiele zu besuchen. Das begleitet mich mein ganzes Leben, der Fußball, Fußballfan sein, irgendwann, so wie das, glaube ich, so alle Fanbiografien haben, organisiert zum Fußball zu gehen, sich auszuprobieren, wo der richtige Ort ist. Ich habe meinen Platz in der aktiven Fanszene gefunden und bin da in der Supporter School. Wir sind eine Interessengemeinschaft von aktiven Fußballfans. Wir waren mal so um die 200 bis 300 Mitglieder. Mittlerweile sind wir bald 700 Mitglieder, die wir dann vertreten. Ich bin im Vorstand. Und wir haben uns auf die Agenda geschrieben, die Interessen von Menschen zu vertreten, die gerne aktiv zum Fußball gehen. Das heißt, von aktivem Support über sich fanpolitisch einmischen, über was für die Gemeinschaft tun, mit diesem, finde ich, wahnsinnig wichtigen sozialen Ort, Fußballstadion und alles, was dazu gehört, zu gestalten, zu erhalten, die Begegnungen zu ermöglichen, aber natürlich auch alles im Stadion für die Mannschaft zu tun und den Verein, wir nennen das immer kritisch konstruktiv, zu begleiten, das heißt, den Finger in die Wunde zu legen, aber natürlich am Schluss auch solidarisch an der Seite zu stehen.
Aber ganz kurz, vielleicht nochmal, du bist irgendwie ganz klassisch oder so zum Fußball gekommen, irgendwie mit den Eltern oder wie war das bei dir?
Ich bin eine sehr klassische Fanbiografie, würde ich sagen. Mein Papa hat mich mit ins Stadion genommen, da war ich 5. Ja. Dann habe ich eine Halbzeit geschlafen und er war so ein Fußkind, das hin und her gereicht wurde auf der Haupttribüne. Meine Geschwister hatten nicht so viel Bock und dann war das so meine Möglichkeit, Zeit auch mit meinem Vater zu verbringen. Und ich mag generell Orte, an denen Sport gemacht wird und Menschen dem zugucken. Ich finde, es hat eine sehr besondere Atmosphäre als auch bei anderen Sportarten. Jetzt war es halt da der SC. Genau, dann habe ich sowas gemacht wie, wir hatten noch einen Kinderblock früher. Das heißt, ich konnte irgendwie mit 10 auf den Stehplatz gehen, als bei uns alles noch ein bisschen kleiner war. Da gab es so einen Block, in dem man irgendwie so ein bisschen eingezäunt war im positiven Sinne.
Okay.
Um nicht verloren zu gehen. Konnte dann mit so einem selbstorganisierten, Fanclubs haben sich zusammengeschlossen, damals auch noch mit einer Ultragruppe, so zwischen 8- und 15-Jährige auswärts fahren können, betreut von Leuten aus der Fanszene, also total innovativ damals, fand ich. Und dann durfte ich deswegen auswärts fahren und auch so Zugfahrten machen mit so Regionalzügen, alles, was man halt so kennt, und bin dann so in die Fanszene reingewachsen.
Okay. Genau. Und dann würde ich, genau, also das ist praktisch sozusagen deine Fußballkarriere und vielleicht ganz kurz noch, sozusagen, du hast dann in Freiburg dein Abi gemacht, hast dann studiert auch dort oder und?
Genau, ich habe in Freiburg Soziale Arbeit studiert, ja. Ich habe in der Jugendarbeit gearbeitet, in der Jugendhilfe gearbeitet, in Freiburg bei einem freien Träger und habe dann gedacht, ich habe Lust noch mehr zu studieren und habe noch einen Master gemacht, auch in Freiburg und habe weitergearbeitet in der Praxis, habe dann gedacht, ich will mal in der Wissenschaft gucken und so kam das dann irgendwann, dass ich das Glück hatte, ein Stipendium zu kriegen. Dann habe ich promoviert und bin jetzt seit einem Jahr Professorin für soziale Arbeit, was immer noch manchmal ein bisschen komisch ist, es zu erzählen.
Ja. Okay, dann würde ich doch vielleicht einfach mal die erste Frage stellen, die uns der Krachmacher gestellt hat. Er schreibt erstmal, hallo, Helene, gell? So wird es ausgesprochen, gell? Nicht?
Ja.
Okay. Genau. Hallo Helene. Erstmal cool, dass du hier auf Sendung bist. Also erstmal schon mal viele Grüße an dich. Und er schreibt dann, du warst ja mal bei Unsere Kurve aktiv. Glaube sogar im Vorstand, wenn ich mich nicht täusche. Es gibt eine unüberschaubare Anzahl an Fanbündnissen, in denen sich Ultragruppen zusammenschließen, in denen Fanfachverbände sich zusammenschließen, etc. pp. Und er fragt, wo können solche Bündnisse konkret was bewegen und welche Art von Fanbündnissen sind am effektivsten, um die Fußballfans zu vertreten?
Ja, gleich so eine ganz kleine Frage zum Anfang. Also ich finde die Frage total wichtig und richtig und er ist nicht der Erste, der sich sie stellt. Also ich stelle sie mir auch und habe sie mir oft gestellt und es gibt sozusagen diese klassischen Fanorganisationen, da gibt es ja nur noch unsere Kurve. Also früher gab es ja noch Pro-Fans und also es gibt auch noch BAF, das Bündnis aktiver Fußballfans, dann gibt es auch noch FIM, Netzwerk Frauen im Fußball und die UFF, die Queer Football Fanclubs. Das würde ich sagen, sind so die, die so klassische Fanorganisationen sind, von denen aber nur zwei, damals mit Pro-Fans und unsere Kurve, so die Breite der fanpolitischen Themen vertreten haben und die anderen ja eher aus so einer Selbstvertretung von spezifischen Gruppen im Sinne von Bedürfnissen von Fans sich zusammengeschlossen haben. Und nachdem sich Pro-Fans aufgelöst hat, dann haben wir die Fans in Deutschland, ist das, glaube ich, alles, ist einfach alles ein bisschen beweglicher geworden, so würde ich sagen, in meiner Beobachtung. Und wir haben nämlich parallel schon relativ lang immer so Bündnisse gehabt, die sich eher ein Thema genommen haben, gesagt haben, aufgrund dieses Themas müssen wir uns jetzt unbedingt schnell zusammenschließen und dann eher monothematisch arbeiten, wo ich auch sagen muss, also ich war auch oder bin auch bei 50+1 bleibt zum Beispiel mit dabei und habe auch am Anfang diese erste große Petition mit auf den Weg gebracht, habe unser Fußball mit begleitet oder ich habe auch dieses Zukunft Profifußball initiiert und also als wir diese Projektgruppen während der Pandemie gemacht haben zu Reformen im Fußball und das mit vielen großartigen Menschen an den Start gebracht und umgesetzt und das hat halt immer so einen Projektcharakter. Ich glaube, das ist was total Attraktives, dass man sich zusammenschließt zu einem Thema, man hat ein klares Ziel, man verliert sich vielleicht auch nicht in der Breite der Themen, die einem als Fußballfan so begegnen permanent, sondern hat einen Anlass und hat vielleicht auch einen Anlass, sich dann im besten Fall sogar aufgrund eines Erfolgs wieder zu verabschieden voneinander. Also wenn wir das jetzt auch jüngst sehen, ne, mit den Protesten zu IMK und wenn wir das mal zurückrechnen und dann nehmen wir 2012, war glaube ich eine der ersten so monothematischen Kampagnen mit 12-12, wo es um das sichere Stadionerlebnis ging, ziemlich die gleichen Themen, die jetzt diskutiert worden sind.
Vielleicht ganz kurz für die, nur IMK für die Innenministerkonferenz, einfach nur, das ist klar.
Genau, mit der Innenministerkonferenz und damals war auch sozusagen die Idee, sich zusammenzuschließen, 12 Minuten zu schweigen und damit was zum Ausdruck zu bringen. Oder nehmen wir Pyrotechnik legalisieren. Also es gibt, wenn ich länger nachdenken würde, würde ich wahrscheinlich jetzt tausende so Bündnisse finden, die aber eben immer nur in Anführungsstrichen für dieses eine Thema stehen oder standen und dann noch wieder zu Ende sind. Und Vorteile, glaube ich, eben, dass man sich ad hoc zusammenfindet, man hat ein Thema, man hat so ein Projekt- und Kampagnencharakter und Kampagnen, finde ich, können Fußballfans einfach wahnsinnig gut und kann damit auch ein Agenda-Setting machen, auch in der Öffentlichkeitsarbeit und dafür sorgen, dass man da wirklich die ganze Zeit im Gespräch ist. Und es soll aber nicht schmälern, dass es auch diese klassischen Organisationen, glaube ich, braucht. Ich glaube, die beste Zeit war, als da so ein richtig gutes Zusammenspiel stattgefunden hat zwischen Aktionen, sichtbar, hörbar, auch nervend, wenn wir an Tennisbälle in Stadien denken oder Goldtaler und Bonbons oder so. Und gleichzeitig aber jemand, der es im Hintergrund auch über lange, zähe Arbeit Gesprächslinien aufgebaut hat und Kontakte und diese mühevolle Lobbyarbeit, die niemand nach außen sieht. Aber das braucht man natürlich auch, wenn man dann im Hintergrund die richtigen Türen aufmachen will für Gespräche oder dann im Nachgang, jetzt nach der Innenministerkonferenz, steht ja schon noch irgendwo rum, dass an dem Thema Stadionverbote nochmal was, ich glaube, eher für Fußballfans auf der schlechten Ebene gemacht werden soll. Und da ist es total wichtig, dass natürlich andere Fanorganisationen in den Gesprächskanälen sitzen, schon wissen, wo ist welche Kommission bei den Verbänden, um da dann das zu begleiten, wenn es schon längst aus der Öffentlichkeit wieder verschwunden ist. Mhm. Das ist vielleicht so ein Versuch von einer Einordnung auf diese Frage.
Um da jetzt mal anzuknüpfen und reinzugehen, die Frage, was du beschreibst an Kommissionen, ist auch in meinem Eindruck, sind es ja immer Kämpfe, die sozusagen darin bestehen, den Status quo auch ein Stück weit zu bewahren, um sozusagen Dinge, die Politik, DFL, wo auch immer, versuchen voranzutreiben, die nicht im Interesse der Fans sind, um es mal sehr neutral zu formulieren. Siehst du da eine Chance, dass man, oder auch aus den Gesprächen heraus, dass man da auch mal in eine Vorwärtsbewegung kommt, also aktiv wird im Sinne von Status quo nicht nur halten wollen, sondern selbst steuern können?
Also ich finde, dass wir das mit der Initiative Zukunft Profifußball tatsächlich hatten. Also für alle, denen das kein Begriff ist, man kann das auch, die Website ist immer noch online, da haben wir uns während der Pandemie, als die, wenn sich alle erinnern, mit Geisterspielen und die Frage, wie geht es überhaupt mit dem Fußball weiter? Und ich würde so rückblickend sagen, der Fußball, also damit meine ich die Verbände die und die Menschen, die in machtvollen Positionen sind, war das erste Mal sehr, sehr fragil und wusste nicht, ob das eigentlich alles so weiter funktioniert. Und da haben wir, glaube ich, den größten Trumpf ausgespielt, nämlich, dass wir als Fußballfans wahnsinnig gut organisiert sind, dass wir es gewohnt sind, auch mittlerweile ja auch sehr digital miteinander zusammenzuarbeiten und wir ein gutes Netzwerk haben. Und dann haben wir Konzepte ausgearbeitet, auf der Grundlage von dieser Petition mit unser Fußball, die ja, ich glaube, fast 500.000 Leute unterschrieben haben, wenn ich jetzt nicht, ich muss nochmal nachgucken, kein Quatsch erzählen. Auf dieser Grundlage haben wir dann mit über 50 Leuten in einem wahnsinnig intensiven Prozess, als halt alles Mögliche im Lockdown war und man diese Zeit hatte, vor diesen vielen Bildschirmen und in Videokonferenzen zu sitzen, Konzepte ausgearbeitet, wie wir uns die Zukunft des Profifußballs vorstellen. Und zwar nicht nur bezogen auf das, was uns jetzt auf den Rängen betrifft oder in Bezug auf jetzt originär Fankultur, sondern wirklich auch, wie wir wollen, dass wir einen integren Wettbewerb haben, wie wir wollen, dass weiterhin Vereine die demokratische Basis des Fußballs sind, was wir von Fußballvereinen erwarten, vor allem Profivereinen erwarten im Bereich gesellschaftliche Verantwortung. Und wir haben da noch so ein Bild gezeichnet, dass wir ein Verständnis haben wollen von Fußball als Publikumssport und das nicht eben, also dass sozusagen Fans untrennbar mit dieser Sportart verbunden sind, so wie wir in Deutschland halt nun mal Fußball verstehen. Und da würde ich sagen, dass uns das schon gelungen ist, zum einen dieses Bild zu zeichnen und zum anderen einige, ich sag mal, Arbeitserfolge zu erzielen, wo wir tatsächlich was für die Zukunft geschaffen haben, was aber so nerdig ist, weil das so kleine Bereiche sind, dass es sehr schwer ist. Also es ist halt nichts, was ich mal kurz mit einem Bild oder zeigen kann oder was jetzt alle sehen, aber es war für mich, und ich mache jetzt wirklich schon lange auch so fanpolitische Sachen lokal und bundesweit, und es war das allererste Mal, wo ich das Gefühl habe, wir sind davor, eben wir verhindern nicht und wir halten nicht wenigstens noch den Status quo.
Aber wie war denn dann so die Reaktion von DFB, DFL? Sind sie dann auf euch zugekommen oder wie kann man sich das so vorstellen? Ja, gut, also kam dann auch was?
Wir hatten es strategisch so geplant, dass wir wir wussten, dass wir in Mitglieder dieser Taskforce Zukunft Profifußball der DFL werden. Also wir wussten, dass wir da Plätze haben werden. Und wir haben unsere Arbeitsgruppe genauso benannt und waren aber vorher fertig mit unseren Konzepten.
Und ist daraus
sind wir mit unseren Konzepten in diese Taskforce gegangen und haben das Bestmöglichste versucht, unsere Punkte dort einzubringen. Und dann gab es auch von uns wahnsinnig viel Kritik an dem Abschlussbericht und an den Protokollen, weil der Prozess total gut war. Da waren Menschen aus allen möglichen Bereichen des Fußballs und außenrum eingeladen. Das war schon auch tatsächlich eine sehr spannende Zusammensetzung. Und da waren auch wirklich coole Auseinandersetzungen auf inhaltlicher Ebene. Aber am Schluss muss man auch natürlich ehrlich sagen, als sich dann der Fußball auch ein bisschen wieder so gesehen hat, dass er jetzt nicht mehr so viel zu verlieren hatte, so zumindest meine Interpretation, kam es dann schon dazu, dass der Ergebnisbericht immer weiter irgendwie verbessert wurde und immer mehr Punkte, die wir mit drin hatten oder reingekriegt hatten, plötzlich nicht mehr sichtbar waren. Aber Erfolg zum Beispiel war, dass wir es geschafft haben, dass es eine Kommission Fans und Fankulturen gibt seitdem beim DFB und bei der DFL. Früher waren wir so ein Anhängsel von den Sicherheitskommissionen. Also war Kommission Sicherheit, Fußball. Ich habe schon wieder diesen Stellenbezug vergessen, aber ist ja auch egal. Sicherheit und dann war noch irgendwie so Fußballfans. Und jetzt sind wir dann also sehr konsequent aus diesen Sicherheitsdebatten raus, was, glaube ich, wirklich wichtig ist, was aber jetzt nicht so sexy klingt in außen, aber in so Gremiensprech ist das schon relativ erfolgreich. Und ich glaube, was aber am spürbarsten war für alle, war, dass wir die Kriterien zum Club-Fan-Dialog, also der, diesen verpflichtenden Dialog, den zumindest mal alle Vereine der ersten und zweiten Liga in einer hohen Verpflichtung führen müssen, wo sich der DFB aber mittlerweile ja auch für die dritte Liga drangehängt hat und nochmal eigene Kriterien auch entwickelt hat, also dass die Vereine verpflichtet sind, einen qualitativ hochwertigen, ob sie das dann einlösen, ne, steht auf einem anderen Blatt, aber Dialog zu führen. Und dann haben wir es geschafft, dass da richtig Qualitätsanforderungen formuliert worden sind und auch klare Muss-Kriterien und das stärker vorangetrieben wurde von den Verbänden, dass dieser Dialog stattfinden muss. Das, glaube ich, zum Beispiel ist jetzt eine kleine Sache, aber ich würde sie auch nicht unterschätzen, weil es einfach eine strukturelle Maßnahme ist, die ab da einfach gesetzt war.
Okay, da würde ich einfach mal, also das ist so ein bisschen jetzt allgemeiner, weil du schon gesagt hast, es sind so kleine Erfolge, aber auch schwierig gewesen oder wurde immer verwässert. Da fragt der Wetterhaue, siehst du den DFB oder DFL, andere Verbände, als aufrichtige Gesprächspartner an oder ist das alles nur ein Feigenblatt und vergebliche Liebesmühe?
Also ich saß sehr, sehr lange in solchen Gesprächsrunden und ich hätte das nicht gemacht, wenn ich das Gefühl hätte, dass es ein reines Feigenblatt ist. Aber natürlich muss man sich da auch immer selbst hinterfragen und ich glaube, man kann es nicht pauschal beantworten, sondern muss sich immer hinterfragen, sehe ich eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen? Weil ich würde es so rumdrehen. Also ich glaube, ich würde gar nicht bewerten, ob das jetzt, ob das die besten Gesprächspartner sind und ob ich mit denen am meisten anfangen kann, sondern ich würde es umdrehen, mich fragen, kann ich in dieser Rolle als Fanvertreterin Einfluss nehmen im Sinne von den Interessen von Fußballfans? Und wenn ich die Möglichkeit dafür habe, dann muss ich mich fragen, und kann ich das mit mir selbst und meinen Werten vereinbaren und auch noch gut in den Spiegel gucken? Und habe ich genug Menschen, die mir helfen zu erkennen, wenn ich mich da drin verrenne? Also weil die können einen schon gut einfangen. Ja, und die können einen schon gut in auch so tun, als ob man was, also eine, so Pseudopartizipation ermöglichen, ja, also so tun, als ob man was mitbestimmen kann und am Schluss kann man gar nichts mitbestimmen und Hauptsache man war aber da und hat ein nettes Gespräch gehabt und ich weiß, dass das auch von vielen Leuten auch nicht immer zu Unrecht ein Vorwurf ist, so nach dem Motto, da geht man dann halt zum Kaffee und Kuchen sozusagen hin, lässt sich verpflegen, redet mit den Verwenden, aber da passiert ja nichts. In der Zeit, in der ich das gemacht habe, kann ich zumindest für mich sagen, dass ich schon sagen würde, dass ich dadurch Gesprächsmöglichkeiten vielleicht auch manchmal abseits von dem offiziellen Gespräch ergeben, so wie das halt oft ist. Und man da dann oder andere Menschen kennenlernt oder den weiß, wann der richtige Moment ist, um was zu machen auch. Und weiß, was auf einen zukommt, weil man mehr Informationen hat und die kann man ja auch wieder verwerten auf einer anderen Ebene.
Dann,
also ich habe das immer eher strategisch gemacht.
Dann mal zu dem Thema, weil wir ja gerade beim Thema Verbände sind und dann, dass die Verbände einen auch gern abwickeln. Jetzt beim Thema Innenministerkonferenz hatten die Verbände ja nicht wirklich viel damit zu tun, waren teilweise auch selbst dagegen. Wie sehr siehst du da den Einfluss dann noch gegeben, wenn man mit den Verbänden spricht und die selbst keinen Einfluss drauf haben und einfach über den kompletten Kopf des Fußballs quasi hinweg entschieden wird?
Ja, ich glaube, also ich glaube, Einfluss haben sie schon. Und ich glaube, es war, also oder so wie ich es mitbekommen habe, zeigt auch das die Errungenschaft des Engagements von ganz, ganz vielen Fußballfans, dass die Verbände sich ganz klar positioniert haben, dass sowas wie Stehplätze, personalisierte Tickets, auch eine starke Verschärfung von Stadionverbotsrichtlinien überhaupt nicht in Frage stehen für die Verbände. Also das ist ja schon was, wenn ich überlege, keine Ahnung, vor 15 Jahren hätte ich das jetzt nicht unterschrieben, dass wir da eine gemeinsame, ganz klare, unumstrittene Linie haben. Von daher glaube ich, haben die da schon viel versucht, auch ihren Einfluss geltend zu machen und das hat mit Sicherheit auch was dazu beigetragen, weil die hätten die Verbände gesagt, liebe Politik, sind ja ganz tolle Forderungen, wir machen da einfach mit, weil die Verbände müssen es ja am Schluss umsetzen. Also die Politik kann ja auch nicht für die Verbände entscheiden, ihr müsst jetzt härtere Stadionverbotsrichtlinien machen oder ihr müsst jetzt Tickets personalisieren. Also die können Gesetze erlassen, dann gelten die aber für alle Sportveranstalter. Also und dann haben wir sowas wie Verbandsautonomie, das heißt, die Verbände dürfen auch bis zum gewissen Grad relativ viel selbst entscheiden, wie sie ihren Spielbetrieb regeln und Dinge regeln. Das heißt, das ist mehr, ich habe mich immer gefragt, weil die Politik tatsächlich, finde ich, so getan hat, als ob sie einfach dann entscheiden, wir machen das und das und dann gilt es für die. Ich hatte da immer so ein Fragezeichen, weil die Verbände hätten es halt umsetzen müssen. Da fand ich den DFB ein bisschen mal wieder voraus, einen Gehorsam, den ich da so rausgelesen habe, aus so manchem Statement, so nach dem Motto, ja, ein bisschen was müssen wir dann schon machen, damit es dann für alle okay ist. Und die DFL fand ich erstaunlich klar, also so wie ich es beobachtet habe zumindest.
Ja, dann würde ich mal, weil du jetzt gerade ja, oder weil wir gerade bei der Innenministerkonferenz sind, können wir ja mal so ein bisschen sprechen. Ich habe zum Beispiel von unserer Kurve gehört, die sagen, die Beschlüsse der Innenministerkonferenz, wir können auch gleich nochmal drauf eingehen, was es ist, seien Erfolg für die Fußballfans. Ja, der Fachverband der Fanhilfen hat in seinem Statement geschrieben, die Innenministerkonferenz setzt den Irrweg gegen Fans und Vereine fort, weil weiterhin Intransparenz herrscht, Geheimverhandlungen und so weiter. Genau, da wäre es vielleicht erstmal von deiner Seite, wie siehst du das? War das jetzt eher ein Erfolg oder war das jetzt erstmal eher so ein, ja, wie kann man denn sagen, Pyrrhussieg oder, ja?
Also ich glaube, der Einfluss, der genommen wurde, war ein klarer Erfolg, weil hätten die Fanproteste nicht stattgefunden und nicht in der Intensität und nicht in der Breite auch, aber auch durch die gute Öffentlichkeitsarbeit, die gemacht worden ist, dann wären da, glaube ich, gruselige Beschlüsse rausgekommen.
Aber ich bin was wäre denn da rausgekommen? Vielleicht gerade mal kurz das für die Leute, die nicht wissen, was bei der
ich glaube tatsächlich, dass vor allem der Bereich von Überwachung von Fußballfans und
also personalisierte
ausgebaut worden wäre, genau, personalisierte Tickets, obwohl wir eben alle wissen, dass das auch überhaupt nicht zu mehr Sicherheit beiträgt, außer man würde die Stehplätze abschaffen und dann wird es auch nicht zu mehr Sicherheit, aber zu mehr Repression beitragen, weil dann sieht man halt, dass in Reihe 10 Platz 5 jemand war. Jetzt haben wir aber in Deutschland schon immer eine Stehplatzkultur. Das heißt, auch wenn da Sitzplätze wären, würden die Leute nicht an diesem Platz stehen und ab da sind personalisierte Tickets Quatsch. Aber Daten zu sammeln und sie dann mit irgendwas abzugleichen, hat natürlich für manche Menschen in einem Sicherheitsapparat auch Vorzüge. Das meine ich so ein bisschen mit, ich glaube, die Stadien sind meines Erachtens sicher und es war sowieso die ganze Scheindebatte, dass es um Sicherheit geht. Es geht gesamtgesellschaftlich ja offenbar gerade ganz schön oft um so eine Scheindebatte zu Sicherheit und die kann man im Fußball sehr, sehr gut führen. Und ich hatte einfach die Sorge, dass da so blinde, repressive Maßnahmen bei rauskommen. Eben, es waren ja auch mal so verschiedene Gesichtsscanner, Kameras etc. Genau. Irgendwie thematisiert. Und ich halte das nicht für völlig absurd, dass sowas hätte kommen können, wenn es dann eben nicht so eine aufmerksame, kritische Masse gegeben hätte, die es ja auch immer gibt, ne? Die einfach auch sehr genau hinschaut und es dann auch gut schafft, auch andere PolitikerInnen daran zu erinnern, dass wir auch in einem Rechtsstaat leben. Ne? Also auch wenn wir bei Stadionverboten gucken. Stadionverbote, ich finde es wirklich immer schade, dass das in den Debatten irgendwie nicht vorkommt. Die sind sozusagen, die sind deklariert als ein präventives Mittel der Gefahrenabwehr. Das heißt, ich beobachte jemand und ich gehe davon aus, dass von dieser Person aufgrund meiner Beobachtung in Zukunft sicherheitsbeeinträchtigendes Verhalten ausgeht. Und dann gibt es ganz klare Maßgaben, was diese Person, was ich beobachtet haben muss bei der Person, damit ich das Recht habe, ihr Hausverbot zu geben. Und das ist dann Stadionverbot. Und das Hausverbot gilt dann nicht nur für mein Stadion, sondern für alle Stadien. Und dann habe ich ein bundesweites Stadionverbot. Und das ist aber keine Sanktion. Also es ist keine Strafe. Und das ist tatsächlich zum Beispiel was ich auch der Innenministerkonferenz vorwerfe, dass sie das öffentlich nicht sauber kommuniziert. weil ich glaube, für alle Menschen, die nicht so tief da drin stecken, ist das eine Strafe. Es fühlt sich im Übrigen für alle Betroffenen an wie eine Strafe. Ich glaube auch, dass alle es als Strafe meinen. Aber rechtlich geht es halt nur, weil das eine Möglichkeit der Prävention im Sicherheitskontext ist.
Ja, glaubst du,
weil sonst würden ja Vereine plötzlich einfach eine zweite Sanktionsinstanz aufbauen.
Ja.
Also, und das obliegt ja hoffentlich immer noch dem Rechtsstaat. Und sowas fand ich, macht mir am meisten Sorge, wenn das nicht differenziert wird. Ja. Und Politiker das einfach mal so in den Raum werfen, als ob das voll okay ist, das Verein, also dass man da die eigene Rechtsstaatlichkeit aufgibt. Auch.
Da meint jetzt, also da dazu wäre eine Frage jetzt vielleicht nicht zu dem, zu diesen anderen Maßnahmen, die du auch vorher genannt hast, wie personalisierte Tickets, wie Gesichtsscanner. Da fragt auch nochmal der Krachmacher, ob das nicht so sein kann. Es gibt ja die These, dass der Staat an Fußballfans gerne mal im Frühstadium Maßnahmen ausprobiert, ja, die später dann gegen vielleicht ja Dissidente oder aufmüpfige Bürger angewendet werden sollen, ja, weil bei Fußballfans kann man es ja machen, haben weniger eine große Lobby, stehen in den Medien schlechter. Also glaubst du, dass da manchmal einfach Sachen ausprobiert werden an Fußballfans?
Also dass es probiert wird, würde ich sagen, ja. Also, und ich bin auch nicht die Einzige, die das so sieht. Zum Beispiel eine Fananwältin, Angela Formaniak, hat das auch mal sehr gut nochmal dargelegt und das so ein bisschen gezeigt mit einem Blick aus dem linken Spektrum, was sozusagen man sehen konnte, was im Fußball eingeführt wurde oder ausprobiert wurde und sich dann auch weiter fortgesetzt hat in andere Bereiche zum Beispiel.
Mhm. An das, was Paul jetzt gefragt hat, ergänzen die Frage, um es noch ein bisschen größer aufzumachen. Du hast ja, wie soll ich sagen, Fans in Deutschland werden sehr, also die Fanszene und die Kurven werden sehr ambivalent wahrgenommen. Auf der einen Seite bist du sozusagen Teil dieser Unterhaltungsindustrie ein Stück weit, bist jeden Samstag auch mit Fahnen und allem gefeiert in den Medien. Auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, diese Fandemo in Leipzig gegen die Vorlage bei der IMK, wie viel Zehntausende da innerhalb von kürzester Zeit organisiert wurden auf die Straße, ist gesellschaftlich ein unglaublicher Erfolg gewesen, der allerdings jenseits der Fußballszene kaum Niederschlag gefunden hat in meiner Wahrnehmung, in der Größe, die er verdient gehabt hätte. Und das zieht für mich da rein, die Wahrnehmung von Fans außerhalb ihrer Funktion als Teil der Unterhaltungsindustrie in der Gesellschaft, wird das, wie soll ich sagen, wird da... Wie siehst du das? Also ist es zu wenig? Ist es zu viel? Was können Fans tun, um da, weil außerhalb der Fußballbubble ist diese Wahrnehmung für das, was bei der IMK passiert, in dem, wie es ich in meinem Umfeld wahrnehme, sehr, sehr gering.
Ja, teile ich total. Ich habe letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, da haben wir uns so erinnert, was aktive Fußballfans, aber vor allem Ultragruppen krasses geleistet haben während der Pandemie. Also wie viel solidarische Hilfe, wie schnell Projekte auf den Weg gebracht worden sind, wie schnell über den Tellerrand hinausgeschaut worden ist, um hilfreich und wirksam zu sein für Menschen. Und das ist ja nicht auch sonst so, dass auch viel karitative Dinge gemacht werden, gerade im Winter, Winterhilfen organisiert werden. Und dann aber auch, was du sagst, ne, dass man auch das sozusagen Fanrechte als Bürgerrechte, würde ich sagen, versteht, ja, und sich da auch mit sehr wichtigen demokratischen Mitteln wehrt und das äußerst bemerkenswert ist. Und ich glaube, dass das tatsächlich nicht so stark gesehen wird. Und gleichzeitig erinnere ich schon noch auch die Zeit, wo ich erzählt habe, dass ich aktiv zum Fußball gehe und ich mir sofort anhören müsste, was Chaoten, Pyrotechnik, die schlagen sich doch nur alle, eigentlich sind es noch Hooligans, also so, und wenn ich so das als Vergleichsmaßstab nehme, habe ich schon das Gefühl, dass sich durch die veränderte Berichterstattung, ich finde, der Sportjournalismus hat sich da auch geöffnet und ist nicht mehr per se so pauschalisierend, sondern Fußballfans haben da mittlerweile schon auch eine Lobby und werden gefragt und werden eingebunden auch in Agenturstatements, also wenn es die dpa was macht oder andere SED. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass schon das Bild von aktiven Fußballfans besser geworden und nicht so wahnsinnig stereotyp, auch wenn da in den letzten Jahren das ein bisschen wieder rückläufig war. Aber ich bin auch offen für jede andere Einschätzung. Dazu, ich glaube, es hängt echt auch davon ab, eben mit welcher Erwartung man so drauf guckt. Und sicherlich hätte man mehr Aufmerksamkeit im positiven Sinne verdient. Also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
Wie siehst du die Wahrnehmung der Vereine, sage ich mal, auch wenn es jetzt nicht mehr alle Vereine sind im Profifußball, bezüglich ihrer eigenen Fanszenen?
Ja, wahnsinnig schwer zu sagen. Ich finde, das ist tatsächlich pro Standort so unterschiedlich häufig. Also es ist auch so ein unterschiedliches Gewordensein und auch ein unterschiedlicher Grad, mit was man ab wann zufrieden ist. Also was man sozusagen auch als Fanszene erwartet oder haben will und was ab wann es okay und gut ist. Ich kann jetzt mal zum Beispiel für Freiburg sagen, wir haben die Chance genutzt. Das war auch, das war im Rahmen von diesem Zukunft-Profifußball-Engagement auch. Da hatten wir eine Satzungsänderung, die wir machen mussten. Und dann haben wir die Anerkennung und Förderung einer positiven Fankultur als Teil des Fußballs, also unseres Vereins sozusagen in die Satzung mit reinschreiben können. Und sowas, glaube ich, ist total wichtig, dass man sich da nicht auf das Wort von handelnden Menschen nur verlässt, weil gerade in Freiburg haben wir ja das Glück, dass wir ein eingetragener Verein sind und nicht ausgegliedert. Aber gerade jetzt, wenn man ein Verein ist und dann noch eine ausgegliederte Kapitalgesellschaft hat, und das wisst ihr, als weiß ja jeder, der zum Fußball geht, da kann man sich nicht drauf verlassen, dass das gerade mal mit jemand gut war. Ja, weil es gibt immer irgendjemand, mit dem es gerade gut ist und der das irgendwie auch sieht und anerkennt, dann ist der Mensch aber weg. Oder dann wird das Geld knapp oder dann hat jemand viel Geld und übt Druck auf eine Meinung aus oder so. Und dann ist das plötzlich sehr fragil. Also ich würde immer sagen, dass man den am besten in den guten Zeiten versucht, so viel strukturell festzulegen, wie es geht, damit Fußballfans als Teil des Fußballs verstanden werden. Also damit man eben da nicht um so eine persönliche Anerkennung ringen muss.
Also ja, kann man, also sozusagen, wenn ich dir jetzt zuhöre, könnte man vielleicht sagen, dass der SC Freiburg da so eine Art Positivbeispiel ist, wie man Kommerz und Fußball verbinden kann. Jetzt fragt Quadratlatschen, ist aber auf der anderen Seite 50+1 mit, ich sage jetzt mal, Konstrukten wie Hoffenheim und RB Leipzig nicht auch in gewisser Weise gestorben oder sagen wir mal, extrem in Frage gestellt?
Ja, also ich glaube, das ist der größte Fehler der handelnden Akteure zu dem Zeitpunkt, als es um eine Lizenz für RB und auch für Hoffenheim ging, war, dass sie die gegeben haben. Ne? Also und dass diese ganzen Ausnahmeregelungen geschaffen worden sind. Wenn wir aber schauen, 2016, glaube ich, das ist ja echt schon lange her, haben wir das erste, oder warten wir, 2018 war das, glaube ich, haben wir 50+1 bleibt sozusagen auf den Weg gebracht. Und da ging es darum, dass die DFL einen Beschluss gemacht hat, die 50+1 Regel rechtssicher zu machen. Es war eine ziemlich bemerkenswerte Abstimmung, die so auch vorher noch niemand erwartet hatte. Das heißt, es war ein klares Statement sozusagen für 50+1 und davor war die Debatte eher 50+1 kippt sowieso. Hm. Ja, was ihr Fußballromantiker wieder und was fällt euch eigentlich ein und ihr glaubt immer, dass alles so bleibt, bla bla bla. Und seitdem ist ja ganz schön viel Zeit vergangen. Und es lag beim Bundeskartellamt, also die DFL hat gesagt, wir wollen, liebes Kartellamt, dass ihr proaktiv für uns klärt, ob die 50+1 Regel aus eurer Sicht Bestand haben kann und was wir dafür tun müssen. Und da gab es jetzt mehrere Einschätzungen und aktuell ist es so, dass die DFL vorlegen muss, wie sie mit diesen Problemfällen umgeht. Und da ist zum Beispiel auch RB Leipzig benannt, weil das Problem bei RB Leipzig ist, dass ja da die haben ja sozusagen auf Papier einen Verein, aber dieser Verein ist halt nicht offen. Damit wird dann das Element der demokratischen Mitbestimmung und Teilhabe nicht erfüllt. So hat das Bundeskartellamt in einer Einschätzung argumentiert und hat gesagt, damit ist es ein Makel. Und man muss, wenn man sagt, geschützen mit diesem Eingriff in den Wettbewerb, also mit dieser speziellen Regel und dass eben dann nicht jeder mitmachen darf, dann muss man auch was damit sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal haben, das man dann auch beschützen muss. Und dann haben sie gesagt, dann habt ihr diese demokratische Basis, ihr habt diese Mitbestimmungsmöglichkeiten, dadurch, dass Menschen in den Vereinen Mitglieder sein können und dann eben auch wählen können und Einfluss nehmen können und mitgestalten können. Und dann muss das aber bei allem gegeben sein, weil entweder sagt ihr jetzt, das ist euer Alleinstellungsmerkmal und deswegen zieht ihr diese 50+1-Regel ein, oder ihr sagt, nee, das ist nicht unser Alleinstellungsmerkmal, dann dürft ihr sie auch nicht machen. Und das ist jetzt zum Beispiel, glaube ich, wirklich eine Errungenschaft und ich bin gespannt, ne, wie das jetzt letztlich ausgeht, ob das eben, was der RB anders machen muss, aber auch, was ganz traditionell Leverkusen und Wolfsburg anders machen müssen, die ja mit Ausnahmegenehmigungen spielen schon die ganze Zeit als Werksvereine. Und bei Hoffenheim war ja die Hoffnung, dass es sich gelöst hat mit dieser Rückgabe der Anteile.
Ja, was nicht ganz funktioniert hat. Was sagst du in dem Kontext zu dem Argument der Wettbewerbsfähigkeit? Also Stichwort England, der immer wieder der Joker gezogen wird von manchen
Leuten. Ich finde, das ist der schlechteste Joker, den es auf der Welt gibt, aber offenbar ist es der, der immer ganz oben liegt auf dem Kartenstapel. Ich finde wirklich, dieses Argument von Wettbewerbsfähigkeit ist für mich, vielleicht bin ich dafür zu arg, damit zufrieden, gutes insgesamt Fußballerlebnis zu haben. Also, aber ich würde als Gegenargument sagen, Wettbewerbsfähigkeit um jeden Preis wirklich. Also wollen wir wettbewerbsfähig sein mit Geld, das aus menschenrechtswidrigen Handlungen gewonnen wird? Wollen wir wettbewerbsfähig sein mit Geld, das aus Diktaturen kommt? Also wollen wir wettbewerbsfähig sein mit Geld, das von Einzelnen kommt, die für den Fußball einfach nur als Spielball nehmen und dann wie sagen, nein, also das ist doch nicht der Preis, den ich bezahlen will. Also und dann würde ich sagen, da muss man sich halt irgendwann entscheiden. Also klar, wenn ich sage, ich will mit dem, egal wer, woher, welches Geld investiert, mit diesem Verein in Anführungsstrichen, mit diesem Club, will ich, gegen den will ich in einem sportlichen Wettkampf gewinnen, wenn aber doch die wirtschaftlichen Bedingungen so ungleich sind. Ja. Und deswegen will ich jetzt meine wirtschaftlichen Bedingungen gleichsetzen, koste es, was es wolle. Das halte ich für ein schlechtes Argument. Und wenn Sie es machen wollten, müssten Sie es endlich offenlegen, dass Sie genau das tun werden. Also wir haben das in der Bundesliga, wurde das auch ganz lange ja als Argument genommen, dass es nicht sein kann, dass wir eben nur diese ein, zwei Vereine haben, die international überhaupt mitspielen können. Hat sich ja auch in letzter Zeit ein bisschen verändert, ja. Überraschung, Klammer auf, Klammer zu, weil da haben immer Leute schon gesagt, ja, deswegen müssen wir jetzt 50+1 kippen, damit wir überhaupt in der Liga wieder besser werden und sie auch wieder durchlässiger wird und so. Und das ist ja auch zum einen überhaupt nicht eingetreten und zum anderen ist mein Gegenargument, ja, dann liebe Vereine, ihr seid ja in der DFL organisiert, dann müsst ihr doch einfach vereinbaren, uns ist nicht so wichtig, wie wir in der Liga unseren Wettbewerb machen. Ich glaube, dass der nationale Wettbewerb wichtiger ist, aber wenn ihr das nicht glaubt, dann müsst ihr halt alles dafür tun, dass ihr 5 Mannschaften nach oben pusht. Das könnt ihr ja entscheiden. Ihr könnt ja entscheiden, dass alle anderen weniger Geld kriegen und nicht profitieren. Also, aber das wollt ihr ja auch nicht. Und das ist das, was halt so debattiert wird unter dem Begriff von einem integren Wettbewerb. Ja? Also einfach auch gute, gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen, damit es in echt um den sportlichen Wettkampf geht und ich nicht schon vorher verloren habe, weil ich wirtschaftlich keine Chance habe oder auch haben will, da mitzuspielen.
Das wäre eigentlich auch ein, ich springe jetzt so ein bisschen, wobei es ja eigentlich genau auch um das Thema geht. Du hast ja heute einen sehr, sehr interessanten Artikel im Kicker geschrieben, oder nicht heute geschrieben, aber heute kam er raus. Und zwar das Jahr des Frauenfußballs. Wie ist denn eigentlich da im Frauenfußball die Entwicklung? Weil ich meine, der Frauenfußball boomt einfach, ist sehr, die letzte Europameisterschaft hat es gezeigt. Mittlerweile, genau, dann fangen wir vielleicht mal so an. Was sagst du zu dem Einstieg von den vielen Bundesliga-Mannschaften in den Frauenfußball?
Ja, es ist ambivalent. Ne? Einerseits freut es mich, weil ich weiß, dass damit eine andere Aufmerksamkeit für den Frauenfußball da ist, andere Strukturen, auch vielleicht ein anderer Druck für Veränderungen erzeugt wurde und wird und es mehr Menschen sind, die das Thema jetzt auf eine höhere Position in der Agenda gesetzt haben. Und andererseits finde ich es total traurig, dass wir Vereine gar nicht mehr haben, zum Beispiel die für mich seit meiner Kindheit für den Frauenfußball standen, weil das eigene Frauenfußballvereine waren. Also nehmen wir Frankfurt zum Beispiel, schauen wir nach Essen oder zu anderen. Das war für mich jetzt als Mädchen, die auch Fußball gespielt hat, mir war das sehr bewusst, dass es das gibt. Und dass es das auch gibt, weil es nicht so viel Platz in den Männervereinen gab für Frauenfußball. Mhm. Und jetzt auch beim Sportclub, da gibt es schon relativ lange eine Frauenabteilung, die auch sehr erfolgreich ist und war und die aber trotzdem immer eher mitgelaufen ist und wo nicht der Fokus drauf war, das jetzt mal ganz besonders gut zu machen. Und dann ist die traurige Nachricht, dass mitlaufen lassen schon richtig fortschrittlich und progressiv war. Ich sehe schon, dass da auch viel Potenzial drin steckt, aber ich glaube, dass es den ich habe einfach die große Sorge, dass der Frauenfußball die schlechtere Kopie vom Männerfußball wird, was die Strukturen betrifft. Und das finde ich so unfassbar schade, weil ich glaube, dass der Frauenfußball das Potenzial hat, es besser und anders zu machen und ein anderer Fußballort zu werden. Aber wenn die gleichen Menschen entscheiden, die jetzt eh schon entschieden haben im Männerfußball, dann fehlt mir der Glaube daran, warum es anders werden sollte.
Ist das dann im Endeffekt für dich, ich muss dazu sagen, ich habe den TuS Niederkirchen noch deutschen Meister werden sehen, Mitte der 90er gegen die Sportfreunde Siegen, damals Heidi Mohr 2-1 in der Verlängerung für die ganz Alten hier am Tisch. Servus Schredder. Ist das eigentlich nichts anderes als eine Fortsetzung und eine beschleunigte Form dessen, was wir beim Herrenprofifußball erlebt haben über die Jahrzehnte, dass jetzt sozusagen dann Nachholeffekte drin sind, die jetzt in ganz kurzer Zeit stattfinden, indem sie eben stattfinden über diese Angliederung an diese finanzstarken Vereine, weil du kommst ja aus Freiburg, Sand ist ja auch aus der Bundesliga irgendwann verdrängt worden. Ist ja sozusagen eigentlich eine Blaupause, die da gerade stattfindet, nur sozusagen nochmal nachgezogen, was wir sehen.
Ja, also stimmt und ist entschuldige an, falls jemand aus Sand zuhört, dass ich Sand unterschlagen habe, weil das ist natürlich richtig und bei uns sind Leute, die es beim SC nicht geschafft haben, zu Sand gegangen und es war kein Downgrade, wisst ihr wie? Also so, das muss man sich ja mal vorstellen, ne? Mit so einem, ich war da einmal bei einem Spiel und habe gedacht, das ist der Wahnsinn, dass ihr das auch schafft. Und ich glaube aber genau an dem Beispiel kann man aber auch zeigen, es ist ja nicht schaffbar, das auf so einem hohen professionellen Niveau zu machen, wie es dann auch jetzt verlangt wird, was richtig ist. Also ich finde, einerseits haben wir diese Anforderungen an Professionalisierung und ich finde es richtig und wichtig, dass es endlich auch sehr längst überfällig, dass es auch Nachwuchsleistungszentren für Mädchen gibt, ja, und für junge Frauen und das nicht nur über Olympiastützpunkte gelöst wird, sondern der Fußball auch in sich investiert in diesem Bereich, dass es PhysiotherapeutInnen gibt, dass Frauen, ich habe einen Antrag auf unserer Mitgliederversammlung gestellt oder eine Nachfrage gestellt, wie hoch das Gehalt unserer SpielerInnen im Durchschnitt ist und habe die Erwartung formuliert, dass ich erwarte, dass die bei 3.000 brutto liegen, wenn man in Freiburg wohnt, weil man sich anders noch nicht mehr ein Minimumleben gut leisten kann. Und mittlerweile sagt der Sportclub, dass er das jetzt erfüllen kann.
Ja, also, aber ist nicht genau das heißt, da auch der Vorteil drin, wenn da die Profivereine mit einsteigen, dass du diese Gehaltsspanne leichter erfüllen kannst in einem gewissen genau, Maße?
Genau, das meine ich. Ne? Also das meine ich, dass wir so im Bereich von Professionalisierung, glaube ich, brauchen wir das auf einer Seite. Und eigentlich ist mir lieber, es macht der Männerfußball, investiert in den Frauenfußball wie externe Investoren. Und auf der anderen Seite haben wir eben aber das Problem, dass da jetzt relativ wenig Menschen mit neuen, innovativen Ideen diesmal anders machen wollen oder die sich auch da loslösen, Frauenfußball dann zum Produkt zu reduzieren und sagen, hey, ich will das zum Beispiel, ich kenne viele Leute, die gehen oder die mögen den Frauenfußball aus Gründen von Geschlechtergerechtigkeit oder weil es dort eine andere Fankultur sich gerade entwickelt als im Männerfußball oder weil die Stadien nicht so voll sind und man da einfach mit seiner Familie leichter hingehen kann oder weil die Spielerinnen einfach wirklich Interesse an Fankultur haben und richtig froh sind und es auch wertschätzen, dass da Menschen sind, die Lust haben, Teil dieses Spiels zu sein auf den Rängen.
Dann sag doch mal vielleicht ganz kurz noch, dass du, leider, wir haben ja auch echt nur noch 10 Minuten. Gar kein Problem. Vielleicht ein, zwei Punkte, die dir ganz konkret, du kannst dir vielleicht mal ein, zwei Punkte beim Frauenfußball und dann können wir vielleicht auch noch generell auch nochmal ein, zwei Punkte, wie du dir den Männerfußball, also in der, ich sag jetzt mal, wenn du jetzt entscheiden könntest, wie würde ein, zwei Punkte zum Frauenfußball, was müsste ich verändern?
Im Frauenfußball würde ich mir wünschen, dass die Spielerinnen von ihrer und alle anderen, die da arbeiten, von ihrer Arbeit leben können, keinen anderen Job machen müssen. Mhm. Weil ich glaube, dass das sehr, sehr zur Professionalisierung beiträgt. Das ist eine Arbeit von der Breite in die Spitze, von der Jugend in den Erwachsenenbereich gibt. Und dass Bedingungen geschaffen werden, dass dieses zarte Pflänzchen Fankultur im Frauenfußball sich so entfalten kann, wie es halt wächst. Mhm. Das wäre, glaube ich, wären meine drei Wünsche für den Frauenfußball.
Okay, und wie stellst du dir dann noch vielleicht den Männerfußball? Wir haben ja auch vorhin viel geredet über das, was wir nicht wollen. Wir wollen 50+1 behalten, also immer so ein bisschen bewahren ist. Aber das, was auch Sven vorhin gesagt hat, was wollen wir denn eigentlich? Und vielleicht auch da ein, zwei Punkte einfach.
Ich würde mir wünschen, dass die EntscheiderInnen im Männerfußball heterogener und diverser werden, weil ich glaube, dass das der Schlüssel dazu ist, dass Dinge auch mal in unserem Sinne anders gemacht werden können. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass wir das wäre so ein Zauberfee-Ding, dass einfach ab sofort mit Fußballfans nie wieder das Wort Sicherheit und Sicherheitsrisiko fällt, dass das kein Automatismus mehr ist, sondern mit Fußballfans fällt Gemeinschaft, Support, gehört zum Fußball dazu, also so eine positive Wendung. Mhm. So, das wäre, glaube ich, wahnsinnig cool. Mhm. Und dass gesehen wird, dass wir, und das ist die größte Faszination von Fußball, ich kenne keinen Ort, der so gut Gemeinschaft organisieren kann, Zugehörigkeit organisieren kann, und auch wirklich, und ich finde es einfach kein Märchen, Menschen zusammenbringen kann, die sonst keinen Anlass haben, miteinander in Kontakt zu sein. Und ich finde, gerade heutzutage gibt es doch nichts Genialeres, als dass wir so einen Ort haben, in fast jeder Stadt, auf fast jedem Dorf. Und das endlich anzuerkennen, auch von Seiten der Politik. Mhm. Und da eher zu sagen, wie cool, wie können wir das unterstützen, dass es ein positiver Ort ist, ja, weil ich will ja nicht sagen, dass das nicht auch negative Effekte mit sich bringen kann, aber das erstmal zu sehen und zu sagen, wow, wie cool und wie wichtig für unsere Gesellschaft und für die Menschen und lasst uns das doch mal fördern. Ja, also sozusagen diesen ideellen Wert von dieses hochkommerzialisierten Bereiches, also da gibt es halt einfach einen großen ideellen Bereich und das ist alles das, was mit Fußballfans zu tun hat.
Den Aspekt mit den Negativpunkten hat man ja auch bei jedem Volksfest. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, sind die Verletzten im Stadion ja deutlich geringer als bei, nehmen wir mal als Beispiel die Wiesen, wo deutlich mehr Straftaten begangen wurden als in der Fußballsaison letztes Jahr.
Ja, bloß ich würde sagen, wenn man sich anschaut, wie viele Diskussionen Fans darüber führen, wie man sein will, dann findet auch deutlich viel mehr Auseinandersetzung darüber statt, was man möchte, was man nicht möchte, was man verändern möchte. Ne? Also das ist ja auch, das sind eben nicht keine Kunden, die irgendwo hingehen. Also gibt es auch im Stadion, sonst würde auch Freiburg niemals über 30.000 Menschen ins Stadion bringen. Aber es sind halt in der Fanszene, in der organisierten Fanszene eben keine Kundinnen, sondern Menschen, die wirklich Bock haben, diese verrückte Sache zu machen, so arbeitig viele Fußballspiele zu besuchen und sich auch noch unter der Woche damit auseinanderzusetzen.
So. Mit Blick auf die Uhr und 6 Minuten haben wir noch, wenn ich es richtig sehe, plus Abspann. So den Ausblick von dir, so auf die nächsten Jahre, wie schätzt du es ein? Was für Diskussionen werden wir führen? Womit werden wir es zu tun haben? Und wie schätzt du es ein? Eher negativ, positiv, wie ist so dein Blick auf das, was wir in den nächsten Jahren erleben werden?
Boah, total schwer zu sagen. Ich habe schon den Eindruck, dass diese Sicherheitsdebatten, dass wir die leider nicht loshaben werden in den nächsten Jahren, sondern wir da weiterhin ganz schön aufmerksam sein müssen und uns klar abgrenzen müssen, auch wenn ich mir das so anschaue, was in anderen Ländern da auch so passiert, auch mit Fußballfans und so, also jetzt nicht andere Länder weit weg, sondern so nach Frankreich gucken, dann oder Italien zum Teil, dann würde ich glaube ich sagen, wir müssen da gut aufpassen und ich bin sehr froh, dass es auch jetzt zum Beispiel mit dem Fanhilfendachverband einfach auch mittlerweile dann noch eine neuere Organisation gibt, die sich so ganz klar dieses Mandat gegeben hat, darauf zu achten und auch das zu verknüpfen mit Rechtsverfahren, um da einfach über Rechtsprechung auch Dinge zu erreichen. Und sonst glaube ich aber irgendwie vielleicht auch, dass man auch sieht, was für eine Stärke immer noch Fußballfans haben oder wie gut einfach Fußballfans organisiert sind. Viele haben wahnsinnigen Zulauf seit der Pandemie. Das heißt, man ist auch ganz schön viele. Und wenn man viele ist und wenn man sich gut organisieren kann, dann kann man auch ziemlich viel gute Dinge an den Start bringen. Also das wäre vielleicht so, dass ich das nicht, ich würde jetzt Kämpfe nicht als hoffnungslos sehen in der Zukunft. Aber ich glaube, und jetzt 50+1 wird einfach eine große Richtungsentscheidung. Ich glaube, wenn wir das Ding mal im hoffentlich positiven Sinne geklärt haben, dann könnten wir auch nochmal drüber sprechen, wie man daran arbeiten kann, dass der Wettbewerb insgesamt nochmal integerer wird. Und dann wären wir bei sowas wie Verteilung von TV-Geldern, der Vertrag zwischen DFB und DFL, die Übergänge von den Ligen des DFB in die DFL und solche Dinge. Ich habe das Gefühl, die bleiben gerade alle liegen, weil die anderen Themen so drängend sind und eher so existenziell aufs Fan-Dasein bezogen.
Ja. Liebe Helene, leider müssen wir schon so langsam zum Schluss kommen. Es war wirklich sehr, sehr schön mit dir, sehr interessant, einfach das mal auch aus so einer wissenschaftlichen Perspektive, wobei du ja einfach auch auf Fußballfan bist. Also erstmal schon mal vielen, vielen Dank für dein Kommen.
Sehr gerne. Danke fürs Fragen.
Ja, sehr gerne. Wir wünschen uns euch natürlich alles Gute. Ich glaube, bei euch geht's auch los am Wochenende. Gegen wen spielt ihr?
Wir spielen gegen HSV.
Gegen HSV, das klingt doch nach einem guten Spiel. Genau, wir haben einen ähnlichen Kracher in Verl. Bitte? Fußball, die Bundesliga, stimmt. Geht eine Woche vorher zu. Genau, unser erstes Spiel ist am 17.01. in Verl. Da bitte alle mitkommen. Auswärts. Und ich bedanke mich dann herzlich bei meinen Mitmoderatoren Sven, Schredder, Max
und der Paul.
Dankeschön, guten Abend euch. Ciao. Tschüss.
Waldhof Mannheim, du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht dir.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah. 1907 bis 2007, 100 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben, wenn ich sag, dass es mir gut geht. Der Waldhof in meinem Leben steht, ich steh weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse, diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen, mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-schwarz, SVW, meine Liebe ist so large wie Markus, doch es tut mir so oft weh, dass ich dich mein Verein nenn, so tief in meinem Herzen trage. Doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint. Blau und Schwarz für den Verein, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind,
du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah.
Meine Leidenschaft für blau und schwarz blüht mit 1000 Grad. SVW bringt Farbe in mein Leben an jedem grauen Tag. Mit meinen Jungs am Auswärtsfahrt, beim Heimspiel im Block 100% Unterstützung, die Party wird gerockt. Party nonstop, gemeinsam singen wir hier die Siegeslieder, ja, wir stehen hinter dir. Auch in der vierten Liga, wir sind dem Waldhof treuer Leben, die Nummer 1 in unserem Leben. Auch in den schweren Zeiten bleiben wir an deiner Seite stehen, wir werden niemals gehen. Genau wie unser SVW, denn Tradition und Leidenschaft dürfen einfach nicht vergehen. Gemeinsam müssen Fans und Team an einem Strang ziehen, dann werden wir auch wieder ganz nach oben einmarschieren. Blau-schwarzer Dress, die Waldhofraute auf der Brust, wird gekämpft bis zuletzt, volle Kraft bis zum Schluss. Das sind Primo und MJ hier vereint, blau und schwarz für den Verein, ja. SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, ja.
SV Waldhof Mannheim.
This is Radio.
SV Waldheim Mannhof, ne, beim SV Mannheim Waldhof, Waldhof Mannheim.